Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Herzlich willkommen bei Arte Reloaded, Strafrechtsbegriffe A bis Z. Heute I wie irrtümliche Annahme eines rechtfertigenden Sachverhalts nach § 8 StGB. Heute haben wir Ihnen wieder einen diesmal eher kürzeren Fall mitgebracht. Der A schlägt dem B mit Verletzungsvorsatz mit der Faust ins Gesicht, weil er glaubt, dass der B ihn im nächsten Moment überfallen und um seine Ersparnisse bringen möchte. In Wirklichkeit möchte der B den A aber nur nach dem Weg fragen. Der B erleidet durch diesen Faustschlag eine Prellung.
Ja, und bei dem Fall ist es ähnlich eigentlich wie ein Tatbildirrtum, also wie ein Vorsatzmangel, denn auch hier ist der Täter, in dem Fall der A, in einer Situation, wo er bestimmte Fakten, Tatsachen, Sachverhaltselemente nicht erkennt. Aber anders als bei einem Vorsatzmangel oder auch genannt Tatbildirrtum, nimmt der Täter den Sachverhalt in seinen allen tatbildlichen relevanten Elementen an, also in allen Elementen, die den objektiven Tatbestand eines Delikts begründen. Der sieht, es ist ein Mensch. Er sieht, wenn ich ihn schlage, erleidet er eine Körperverletzung und er hat auch Vorsatz darauf. Das heißt, er sieht den Sachverhalt, was das Tatbild, was den Tatbestand des § 83 betrifft, sehr wohl, aber er handelt innerhalb einer gedanklichen Situation, in der er sich Umstände vorstellt, in denen möglicherweise sein Verhalten, also die vorsätzliche Körperverletzung, gerechtfertigt sein würden. Das heißt, er irrt sich über das Vorliegen unrechtsausschließender Sachverhaltselemente oder kurz gesagt irrtümliche Annahme des Vorliegens eines Rechtfertigungsgrundes. Im allgemeinen Teil, im Buch Allgemeiner Teil, haben Sie im Kapitel 19 diese Situation und deren rechtlichen Folgen beschrieben.
Wie gerade dargestellt wurde, handelt es sich also bei § 8 StGB um einen Tatsachen- und nicht um einen Rechtsirrtum. Wer also den Sachverhalt umgekehrt in seinen unrechtsbegründenden und unrechtsausschließenden Tatsachen, also Sachverhaltsmerkmalen, richtig wahrnimmt und bloß glaubt, es würde ein Rechtfertigungsgrund eingreifen, den es in Wahrheit gar nicht oder nicht in dieser Form gibt, der unterliegt keinem Tatsachenirrtum, der nach 8 zu beurteilen wäre, sondern einem Rechtsirrtum. Genauer gesagt einem indirekten Verbotsirrtum, nämlich über Existenz und Reichweite eines Erlaubnissatzes oder einer Erlaubnisnorm. Der wäre dann nach § 9 StGB zu beurteilen. Wenn man also unseren Fall abwandelt, der A schlägt dem B wiederum mit Verletzungsvorsatz mit der Faust in sein Gesicht, weil er zuvor von ihm oder gerade von ihm wüst beschimpft wird. Und A glaubt einfach, das Notwehrrecht würde eine derartige Verteidigung gegen Ehrverletzungen decken. Kommen wir aber zurück zum Ausgangsfall. Der A glaubt eben, er wird gerade Opfer eines Raubüberfalls durch B und schlägt dem B, der nur nach dem Weg fragen wollte, ins Gesicht, wodurch dies eine Prellung erleidet. Jedenfalls kann man einmal sagen, dass A tatbestandlich nach § 83 Absatz 1 handelt, denn er verletzt einen anderen, nämlich B in objektiv zurechenbarer Weise in Form einer Prellung am Körper und er handelt dabei vorsätzlich. Aber übt er möglicherweise sein Notwehrrecht nach § 3 StGB aus und handelt so hin nicht rechtswidrig?
Ob eine Rechtfertigungssituation, und das wäre in dem Fall eine Notwehrsituation, vorliegt und ob die gesetzliche Handlung, den gesetzlichen Anforderungen an eine Rechtfertigungshandlung, hier eine Notwehrhandlung, genügt, das ist stets objektiv zu beurteilen und das können wir bei diesem Fall ganz kurz, ganz klar ausschließen. Der A ist nicht in einer angegriffenen Situation. Der B wollte nicht angreifen, der A ist gerade nicht in einer Notwehrsituation. Das heißt, sein Irrtum darüber, oder dass er sich einbildet, er sei in einer Notwehrsituation, er sei in einer Situation, in der er angegriffen ist, das ist eben kein Thema von § 3 oder jedenfalls nur mittelbar ein Thema von § 3. § 3 Notwehr ist nicht zu bejahen, sondern wir sind hier, so wie unsere Titel schon sagt, wir sind hier im Bereich des § 8. A handelt also nicht in einer rechtfertigenden Situation. Er ist also nicht nach § 3 gerechtfertigt. Aber wenn der Fall so wäre, wie er sich's vorstellt, dann wäre er genauso wie ohne Vorsatz, er wäre in einem erlaubten Verhalten. Jemand, der keinen Vorsatz hat, glaubt, er handelt erlaubt. Deswegen kommt man ihm sozusagen mit dem Vorsatzausschluss und den Regelungen über den Vorsatzausschluss entgegen. Derjenige, der keine Situation vor sich hat, in der er Unrecht erfüllen würde, der glaubt, er handelt erlaubt. Und wenn dieser Täter genauso wenig subjektiv, von seiner subjektiven Einstellung her, Unrecht verwirklichen wollte, wie jemand, der nicht einmal Vorsatz handelt, erscheint eine Bestrafung wegen versuchten oder vollendeten Vorsatzdeliktes genauso falsch wie bei einem Vorsatzmangel oder Tatbildirrtum. Und deswegen ist die Regelung des § 8 eben auch dieser Idee des Tatbildirrtums nachgestaltet.
Und der § 8 nimmt nun eben Bezug auf nicht die objektiv vorliegende, reale Situation, sondern auf die Situation, die also der Täter oder die Täterin eben subjektiv im Zeitpunkt der Tathandlung vor Augen hatte. Man fragt also, ob diese Situation, diese vorgestellte Situation, hypothetisch einer Rechtfertigungssituation entsprechen würde. Also einer Situation, bei der ein Vorliegen nach dem Gesetz ein bestimmter Rechtfertigungsgrund Anwendung finden kann. Wenn man das bejaht, dann muss man fragen, ob die gesetzte Handlung in der vorgestellten Situation hypothetisch den Anforderungen entspricht, die das Gesetz an eine Rechtfertigungshandlung in der hypothetisch gegebenen Rechtfertigungssituation stellt. Stellt sich der Täter also vor, dass er gerade gegenwärtig an einem notwehrfähigen Rechtsgut, zum Beispiel am Körper, angegriffen werde, würde das eine hypothetische Notwehrsituation begründen und ist dann zu fragen, ob seine Handlung hypothetisch den Anforderungen an eine Notwehrhandlung entspricht. Wie Sie wissen, der § 3 StGB stellt an die Notwehrhandlung die Anforderung, dass sie notwendig ist, dass es sich um die notwendige Verteidigung zur Abwehr des Angriffs handelt. Stellt sich wie in unserem Fall der Täter, also der A, vor, dass ein notwehrfähiges Rechtsgut, das ihm zusteht, also gerade rechtswidrig angegriffen wird, also in dem Fall könnte man jedenfalls einmal das Vermögen ins Treffen führen, dann würde das eine hypothetische Notwehrsituation begründen. Und es wäre dann zu fragen, ob die Handlung, die er setzt, hypothetisch den Anforderungen entspricht, die das Gesetz an eine Notwehrhandlung stellt. Und wie Sie wissen, stellt § 3 StGB an eine Notwehrhandlung, soweit es sich nicht um die Abwehr einer Bagatelle geht, bloß die Anforderung, dass es sich um die notwendige Verteidigung zur Abwehr des Angriffs handeln muss. Es muss also ein konkret zur Verfügung stehendes Mittel sein, das geeignet ist, den Angriff sofort und sicher zu beenden. Und unter mehreren Mitteln muss es das gelindeste im Sinne von die Rechtsgüter des Angriffes am meisten schonende Mittel sein. Das lässt sich in diesem Fall mit dem Faustschlag wohl auch bejahen.
Ja, also wir haben hier erstens festgestellt, hypothetische Notwehrsituation. Wenn es so wäre, wie der A sich vorstellt, dann wäre er tatsächlich in seinem Vermögen, wahrscheinlich auch Leib und Leben, angegriffen. Wir haben also einen rechtswidrigen Angriff, den er sich vorstellt, immer den er sich vorstellt. Und zweitens haben wir eine Handlung, die im Hinblick auf diesen vorgestellten Angriff auch tatsächlich rechtfertigend wäre, denn er tut nicht mehr als das, was notwendig ist, um diesen hypothetischen Angriff, also diesen Angriff, der nur in seinem Kopf stattfindet, abzuwenden. Was ist die Rechtsfolge? Bejaht man diese hypothetische Rechtfertigungssituation und hypothetische Rechtfertigungshandlung, so wie wir es jetzt gemacht haben, so ist eine Bestrafung wegen der vorsätzlichen Tatbegehung, in dem Fall § 83 StGB, ausgeschlossen. Punkt. Generell und unwiderlegbar. Ausgeschlossen. Punkt. Absatz. In Betracht kommt aber eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung. Denken Sie wieder an den Tatbildirrtum. Doppelbedingte Fahrlässigkeitsprüfung. Erstens, soweit die fahrlässige Begehung auch mit Strafe bedroht ist, das ist nach § 83 das Vorsatzdelikt, die fahrlässige Begehung § 88. Also wir haben ein entsprechendes Fahrlässigkeitsdelikt. Und der Irrtum, dem der A unterliegt, also die Annahme, er sei jetzt in einer angegriffenen Situation, wenn diese Annahme auf Fahrlässigkeit beruht, also wenn der Irrtum, anzunehmen, man sei angegriffen, einer gedachten Vergleichsfigur nicht unterlaufen wäre. Wenn sie hingegen jedermann passiert wäre, wäre es was anderes, dann wäre Fahrlässigkeit auszuschließen. Aber wenn der Irrtum einem mit den rechtlich geschützten Werten angemessen verbundenen Menschen wohl nicht passiert wäre, dann wäre A haftbar erstens für das Fahrlässigkeitsdelikt § 88, das es ja gibt, weil er einem Irrtum unterliegt oder weil seine Einbildung der Wirklichkeit auf Fahrlässigkeit beruht. Ja, wir haben gesagt, § 8 schließt eine Bestrafung wegen vorsätzlicher Tatbegehung aus und führt mitunter, wenn die beiden Bedingungen erfüllt sind, also Fahrlässigkeitsdelikt und fahrlässiger Irrtum, führt mitunter zu einer Fahrlässigkeitshaftung. So weit, so gut. Aber, und die Frage wird ja oft gestellt, auf welcher Ebene des Fallprüfungsschemas soll man denn diesen § 8 prüfen? Also auf welcher Ebene des Fallprüfungsschemas scheitert die Strafbarkeit? Mit anderen Worten, worin liegt die Rechtsnatur des § 8? Ist das ein Rechtfertigungsgrund oder ist es ein Entschuldigungsgrund? Und genau das ist umstritten. Einige sagen, § 8 ist ein Rechtfertigungsgrund, der bereits das Unrecht der Tat ausschließt. Und andere fassen den § 8 als Entschuldigungsgrund auf, der die Rechtswidrigkeit und damit die Bewertung der Tat als Unrecht so lässt, wie sie ist, unberührt lässt. Also ganz normales Vorsatzunrecht, aber den Täter entschuldigt die subjektive Vorwerfbarkeit, die Schuld entfalle. Wo sie es prüfen, und meistens können sie prüfen, ohne überhaupt eine Bemerkung dazu zu machen, welche Rechtsnatur sie in § 8 sehen. Sie prüfen es einfach gleich, nachdem sie § 3, in dem Fall § 3, also einen vermeintlichen Angriff, nachdem sie § 3 ausgeschlossen haben, prüfen sie einfach § 8, ohne zu sagen, es sei ein Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund, außer in einer Ausnahmesituation, wo die Antwort auf die Frage Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund relevant wird.
Und diese Ausnahmesituation ist die, in der also der vom Irrenden in seinen Rechtsgütern angegriffen wird, gegen diesen Angriff Gegenwehr üben will. Will sich der vom Irrenden Angegriffene, also nämlich auf das Notwehrrecht berufen, braucht es, wie schon vorhin besprochen, einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf ein notwehrfähiges Rechtsgut. Stellen wir uns also noch einmal eine Abwandlung unseres Ausgangsfalls vor. Also wie gehabt, aber der B wehrt den Faustschlag des A ab, indem er seinerseits den A heftig zurückstößt, wodurch dieser stürzt. Und in diesem Fall erleidet hier der A und nicht der B eine Prellung. Und wie man jetzt einen solchen Fall auflöst, nämlich in Bezug auf die Beurteilung der Strafbarkeit des B, der sich hier gegen den Irrenden verteidigt, der gerade ihm ins Gesicht schlagen will, weil er glaubt, er würde gerechtfertigt handeln, unterscheidet sich jetzt nach vertretener Theorie, also je nach Einordnung des § 8. Sieht man nämlich in § 8 StGB einen Entschuldigungsgrund, ist die Beurteilung relativ einfach, denn dann bleibt das Handeln des Irrenden, des A in diesem Fall, stets rechtswidrig. Wer entschuldigt handelt, verwirklicht immer noch Unrecht, handelt immer noch rechtswidrig. Aus dem Blickwinkel des Gegenübers, also des B, der sich gegen den Irrenden verteidigt, in dessen notwendige Rechtsgüter gegenwärtig eingegriffen wird durch den Irrenden, stellt sich das Handeln des Irrenden also als rechtswidriger Angriff dar, der eine Notwehrsituation begründet, gegen den also der B Notwehr üben darf.
Wenn man aber § 8 als einen Rechtfertigungsgrund einordnet, verwirklicht der Irrende, also unser A, kein Vorsatzunrecht. Dafür spricht viel, es ist ja tatsächlich kein Vorsatzunrecht. Er glaubt ja eine Situation, in der sein Handeln erlaubt wäre. Zur Rechtswidrigkeit seines Handelns würde es aber schon hinreichen, wenn er nur Fahrlässigkeitsunrecht verwirklicht, weil auch Fahrlässigkeitsunrecht ist Unrecht. Und das ist abhängig vom Ergebnis der doppelt bedingten Fahrlässigkeitsprüfung, die wir vorher genannt haben. Kann dem Irrenden A ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden aus seinem Irrtum nach § 88 und weil dieser Irrtum wirklich ein bisschen komisch war und niemand sonst sich geirrt hätte, aber er sich geirrt hat, anders als alle anderen. Wenn ihm also ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden kann, dann bleibt sein Angriff Fahrlässigkeit rechtswidrig und dagegen kann Hier der B, der seinerseits jetzt rechtswidrig angegriffen wurde, Notwehr üben. Beruht sein Irrtum hingegen nicht auf Fahrlässigkeit? Also wäre jeder andere in dieser komischen Situation von jemandem angesprochen zu werden, der sich vielleicht sogar irgendwie mit dem Anschein von Aggression genähert hat, obwohl er nicht aggressiv sein wollte. Also beruht der Irrtum nicht auf Fahrlässigkeit. So verwirklicht der A nach dieser Ansicht gar kein Unrecht, weder Vorsatz- noch Fahrlässigkeitsunrecht, handelt somit nicht rechtswidrig und sein Handeln, also sein Paragraph 8 getragenes Handeln, ist kein rechtswidriger Angriff für den B, der sich wiederum gegen diesen gerechtfertigten Angriff nicht wehren kann. Er seinerseits ist natürlich wiederum möglicherweise in einer irrtümlichen Annahme eines rechtfertigen Sachverhalts, weil er glaubt sich nunmehr von dem A, das könnte jetzt ewig so weitergehen, glaubt er sich wieder angegriffen. Und dann müsste man die Prüfung bei B anstellen. Wir enden aber hier mit der Antwort auf die Frage, ist Paragraph 8 ein Entschuldigungs- oder Rechtfertigungsgrund in der Differenziertheit, wie wir sie jetzt gerade erörtert haben.
Das war's mit I wie irrtümlicher Annahme eines rechtfertigenden Sachverhalts.